Aloha beim Podcast mit den Augen der Achtsamkeit. Ich begleite dich auf deinem Weg mit der authentischen Achtsamkeitspraxis, mehr Bewusstsein in deinen Geist, dein Herz und dein Leben zu bringen, weil Glücklichsein kein Zufall ist. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wie schön, dass du diese Podcast-Folge anhörst. Ich bin gerade total guter Dinge, weil heute nach diesen langen Wochen des trüben Wetters und des Regens endlich wieder die Sonne scheint. Blauer Himmel bis zum Horizont. Ach, das ist wirklich schön. Ja, der Impuls für unser heutiges Thema Achtsamkeit und Kinder ist mal wieder aus meiner Community gekommen. Und hier möchte ich vor allem den tollen Beiträgen von Manu danken und auch von, jetzt kenne ich leider nur die Profilbezeichnungen, Leichtigkeit-Freude und Leons Kopp. Also ich weiß leider nicht, welche Namen sich dahinter verbergen, aber die drei waren es, die den Ausschlag gegeben haben, mich diesem Thema jetzt mal ganz gezielt zuzuwenden. Ist doch wirklich erstaunlich, oder? Wie sich manchmal eins aus dem anderen ergibt. Da haben wir beim letzten Mal über die Schwierigkeiten gesprochen, im Alltag an der Achtsamkeitspraxis dran zu bleiben. Und dann kamen Kommentare von einigen Müttern, die von ihren Schwierigkeiten erzählt haben, ihre Achtsamkeitspraxis, Kinder und Familie unter einen Hut zu bringen. Und bei einem meinte ich schon, so ein bisschen Verzweiflung rauszuhören und auch so eine gewisse Mutlosigkeit. Und da wurde mir nochmal richtig bewusst, was das eigentlich für ein unglaublich großes Thema ist. Und mir wurde klar, dass ich das alles, was man dazu sagen kann, gar nicht in eine Podcast-Folge reinkriege. Und deshalb habe ich das Thema portioniert. Und diese Folge jetzt ist zunächst mal der Einstieg, aber ein wichtiger Einstieg, ohne den das, was darauf folgt, nämlich nicht verstanden und in rechtem Geiste umgesetzt werden kann. Und wieso ich direkt auf das Thema Achtsamkeit und Kinder unter einen Hut zu bringen angesprungen bin, das hat natürlich auch was mit mir selbst zu tun. Denn zum einen bin ich Achtsamkeitslehrerin und zum anderen bin ich Mutter. Und da ist eine natürliche Affinität schon von Hause aus gegeben. Meine ältesten Kinder haben inzwischen zwar selbst Kinder, aber ich bin trotzdem immer noch recht intensiv im Muttersein eingebunden, weil meine jüngste, nämlich studierende Tochter, noch mit mir unter einem Dach lebt. Und da fällt mir jetzt gerade auf, dass ich öfter von Mutter gesprochen habe und deshalb möchte ich noch mal kurz auf die Genderfrage eingehen. Es kann nämlich in dieser Podcast-Folge genauso wie in der nächsten eine leicht weibliche Überbetonung geben. Und das hängt einfach damit zusammen, dass das Thema Achtsamkeit und Kinder ein klassisches Frauenthema ist. Also auch wenn es heute eine weibliche Überbetonung gibt, dann richtet sich das, was ich hier sage, natürlich gleichermaßen an Väter. Also wenn du als Mann zuhörst, dann bitte ich dich, den Begriff der Mutter als Mutterschaft für dich zu übersetzen und dich genauso angesprochen zu fühlen. Also ich rede hier im Geiste wie im Herzen zu Eltern, egal welchen Geschlechts sie sind. Also so viel eben zur Genderfrage. Ja, meine Kinder liegen altersmäßig recht weit auseinander und deshalb blicke ich in der Frage von Achtsamkeit mit Kindern auf eine Karriere von mittlerweile über 30 Jahren zurück. Und so ist diese Podcast-Folge hier für mich nochmal zu einer Art Zeitreise in die Vergangenheit geworden. Und ich bin wirklich erstaunt darüber, wie sehr sich meine Sichtweise auf die Situation von Achtsamkeit in der Familie und mit Kindern über die Jahrzehnte verändert hat. Und mit einer gewissen stillen Erheiterung und Genugtuung habe ich festgestellt, dass ein höheres Alter nicht nur graue Haare, Zahnersatz und Knochenschmerzen mit sich bringt, sondern tatsächlich auch eine gewisse Weisheit. Also einen weiteren, milderen und verständnisvolleren Blick auf die Geschehnisse und auf das Leben als solches. Und nebenbei bemerkt, glaube ich mittlerweile auch, dass der Wert einer Großmutter, die ich ja nun auch bin inzwischen, also einer großen Mutter, genau darin liegt, diese milde Weisheit und das Verständnis zu verkörpern, um damit Rückhalt für Mütter und Väter zu sein, die noch voll mitten in dem Ganzen drinstecken, was mein Lehrer John Kabat-Zinn liebevoll als die ganze Katastrophe bezeichnet. Also das ist ganz funny, weil er sein erstes Buch so genannt hat, Full Catastrophe Living. Das bezieht sich auf diesen Film Alexis Sorbas, auf diesen lebensfrohen Griechen, der von seinem Kollegen gefragt wird, ob er auch mal verheiratet war. Und er antwortet, ob ich verheiratet war, na bin ich ein Mann. So sinngemäß, natürlich war ich verheiratet. Frau, Kinder, Haus, Job. Und lacht und sagt, die ganze Katastrophe. Und so kam es zu diesem Buchtitel Full Catastrophe Living, die ganze Katastrophe leben. Und das ist eben auch das, was ich so übernommen habe für mich, weil ich das lustig und passend finde. Dieses ganze Geraffel im Alltag mit Kindern, Job, Haushalt, mit allem, was da dran hängt. Ja, die ganze Katastrophe zu leben. Ja, und ich hoffe, dass dieses Podcast-Thema genau diesen Zweck erfüllt. Ich hoffe, dass es für dich einen Rückhalt und eine Ermutigung darstellt und auch eine Orientierung für deinen Weg der Achtsamkeit als Mutter bzw. als Vater. Und ich teile mit dir meine eigenen Erfahrungen als Achtsamkeit praktizierende Mutter und gleichzeitig auch mein Wissen als Achtsamkeitslehrerin. Und ich möchte hier auch noch was spoilern, also vorwegnehmen. Die innere Beschäftigung mit dem Thema hat mich dermaßen berührt, dass ich beschlossen habe, mehr dazu zu machen. Also die Form ist noch nicht ganz klar, aber zumindest wird es noch eine weitere Podcast-Folge zum Thema geben und auf jeden Fall noch Beiträge auf Instagram und Facebook. Und ich habe da auch noch ein paar andere tolle Ideen dazu. Und wenn du meinen Achtsamkeits-Newsletter abonniert hast, dann kriegst du weitere Angebote zum Thema natürlich direkt zeitnah mit. Und wenn du ihn noch nicht abonniert hast, den Achtsamkeits-Newsletter, dann hol das ganz schnell nach. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und wenn du weitere Fragen oder Ideen oder Anregungen oder Wünsche zum Thema Achtsamkeit und Alltagspraxis mit Kindern hast, dann schreib mir das doch gerne in die Kommentare zum Post dieser Podcast-Folge auf Instagram oder Facebook. Und ich sag auch noch mal, nachher nochmal, wo du das genau findest. So, nun kennst du erstmal so ganz grob meinen Hintergrund und weißt, was mich motiviert und auch prädestiniert, mich diesem speziellen Thema zuzuwenden. Und vielleicht wartest du schon ganz ungeduldig darauf, wann gibt sie mir denn endlich die Tipps 1, 2, 3, mit denen ich dann den Schalter umlegen kann und von jetzt auf gleich die gelassene, in sich ruhende, perfekt Achtsamkeit praktizierende Supermutti werde, die jederzeit sich selbst, ihre Kinder und alle Lebenssituationen vollständig im Griff hat. Haha, wollen wir das nicht alle? Die Wahrheit ist, wir können uns diesem Ideal annähern, aber auf jeden Fall nicht von jetzt auf gleich. Und wenn du schon öfter meine Podcast-Folgen gehört hast, dann ahnst du sicher, was jetzt kommt. Das ist ein Prozess, der dauert. Ich werde ja nicht müde, das zu betonen, aber man muss das wirklich immer wieder sagen, weil es wichtig ist. Denn wenn du dein Denken, Fühlen und Handeln verändern möchtest, dann brauchst du dafür eine solide Basis. Und der Glaube an schnelle, einfache Lösungen ist keine realistische Basis für echte, dauerhafte Veränderungen. Und du hörst ja diesen Podcast, meinen Podcast hier, weil du eben kein Mac-Mindfulness haben möchtest, sondern von einer echten Expertin lernen möchtest, die in der traditionellen buddhistischen Achtsamkeitspraxis zu Hause ist und die dir nicht mit irgendwelchen trivialen Tipps und Tricks kommt, denn die bewirken für sich genommen nämlich gar nichts. Also, wir bereiten jetzt erstmal den Boden, indem wir über innere Einstellungen, über Glaubenssätze und Motivation sprechen. Und durch diese Hintergründe wirst du viel besser verstehen, was Achtsamkeit wirklich ist und wie du sie am besten einsetzt und im Alltag mit deinen Kindern praktizierst. Im ersten Schritt möchte ich dich einladen, dass du deinen tiefen Wunsch nach schnellen und einfachen Lösungen erkennst und anerkennst. Also, dass du das würdigen kannst, ja, so ist das. Ja, ich habe eine tiefe innere Sehnsucht danach, dass es irgendetwas Leichtes, Schnelles gibt, mit dem ich mir Erleichterung in meiner Situation verschaffen kann. Das ist einfach wichtig, dass wir das sehen und dass wir das auch anerkennen, dass das so ist. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt, da lade ich dich ein, diesen Wunsch loszulassen. Ich lade dich ein, dass du dich entspannt zurücklehnst, lauschst und lernst. Und im dritten Schritt möchte ich dir meine damalige Situation und meine Gedanken als alleinerziehende Mutter mit Kindern schildern. Und das tue ich übrigens nicht, um hier irgendwelche Geschichten zu erzählen oder um mein Leben aufzuarbeiten. Ich tue das mit der Absicht, dass du dich mit deiner Situation darin wiederfindest und wir daraus ableiten können, was für dich wichtig ist und wie du deine innere Haltung, deine Glaubenssätze und deine Motivation so ausrichtest, dass sie deine Absicht unterstützen, Achtsamkeit in den Alltag mit deinen Kindern zu integrieren. Ich beginne mal mit meiner damaligen Frustration. Das ist so das Erste, woran ich denke, wenn ich über die Jahre zurückblicke, diese Frustration, die sich mehr oder weniger fast durch mein ganzes Mutterdasein gezogen hat. Und vielleicht findest du dich darin auch wieder. Ich hätte mir damals so sehr gewünscht, eine Mentorin zu haben, die mein Leid hätte lindern können, so wie ich das jetzt bei dir tue. Vor allem habe ich mit der Qualität meiner Achtsamkeitspraxis gehadert. Also ich habe da mit angefangen, mir das sozusagen selber beizubringen, habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass ich durch das Lesen von Büchern nicht wirklich reinkomme in die Achtsamkeitspraxis. Ich habe da mal dies und das ausprobiert und zunächst auch mehr oder weniger regelmäßig meditiert. Aber heute kann ich sehen, dass diese, ich sag mal in Anführungsstrichelchen, Meditationen ziemlich weit von einer systematischen Achtsamkeitsmeditation entfernt waren. Und ich habe dann auch irgendwann gemerkt, dass das Ganze keine Substanz hatte. Also dass es keine wirklich bedeutungsvollen Veränderungen gegeben hat. Also weder in meinem Bewusstsein noch in meinem Umgang mit meinen Kindern oder mit der gesamten Lebenssituation. Und da wurde mir klar, ich muss näher an die Quelle ran. Und so habe ich mich dann Mitte der 1980er Jahre dem buddhistischen Zen zugewandt, der Zen-Tradition. Und ich begann dann sogenannte Sessions zu besuchen, frei übersetzt Meditationsseminare, aber sehr formale. Und ich habe auch Zen-Gruppen besucht, um gemeinsam mit anderen zu meditieren. Und diese Bemühungen, die haben zu zwei recht unterschiedlichen Resultaten geführt. Zum einen hat mir das Orientierung und Ausrichtung gegeben, also so mit diesen Gruppen zu sein und auch mal eine Session zu machen. Ich habe also gelernt, richtig zu meditieren, die Praxis richtig umzusetzen, also sowohl auf dem Meditationskissen als auch im Alltag. Das war das eine Resultat. Und das zweite Resultat war, dass ich völlig frustriert wurde. Denn ich konnte mir die Teilnahme an Gruppen oder an Sessions mit Lehrern aus zeitlichen, organisatorischen und finanziellen Gründen als alleinerziehende Mutter nur ausnahmsweise mal gönnen. Denn anders als diejenigen mit Partnern oder diejenigen ohne Kinder, musste ich jedes Mal zusätzlich einen Babysitter bezahlen. Ich hatte damals wegen der Kinder meine 40-Stunden-Arbeitswoche auf 30 Stunden reduziert und obwohl ich im Business immer recht gut verdient habe, war das Geld einfach immer knapp. Wenn ich mir also ein Session mit allem Drum und Dran geleistet habe, dann fiel auf jeden Fall mindestens Urlaub ins Wasser. Und das ging so auch etliche Jahre. Und obwohl mir diese Entbehrung innerlich notwendig erschien, also ich hatte einfach das Gefühl, ich muss diesen Weg gehen, ich kann das eigentlich gar nicht anders sagen, war dieser Weg und diese Entbehrung natürlich gleichzeitig auch ganz schön schmerzlich für mich zu sehen, dass ich so für extra Sachen oder für Urlaub oder so einfach kein Geld übrig hatte. Und dazu kam noch, das kennst du vielleicht auch, dass ich jedes Mal ein saumäßig schlechtes Gewissen hatte, wenn ich die Kinder zurückgelassen habe. Also auch wenn ich sie mal zu meinen Eltern bringen konnte, hatte ich irgendwie trotzdem immer ein schlechtes Gewissen, sofern das über ein Wochenende hinausging. Also während meine gut verdienenden, kinderlosen Freunde ein Retreat oder Session nach dem anderen besucht haben, blieben das für mich seltenere Ausnahmen. Die anderen konnten sich also ihrer Praxis mit totaler Hingabe widmen, während ich das Gefühl hatte, in meiner inneren Entwicklung völlig auf der Stelle zu treten. Und einer meiner Freunde erhielt dann sogar eine Vollordination, also der wurde Mönch in einem buddhistischen Kloster. Und da war so eine Stimme in mir, die sich ebenfalls so sehr nach zumindest zeitweiligem Klosterleben sehnte. Also ich war echt glatt so ein bisschen neidisch. Und das ging mir alles damals durch den Kopf, während ich für die Kinder nach der Arbeit die Kostüme für den Karneval im Kindergarten genäht habe, die schmutzige Wäsche in die Maschine gesteckt habe, während ich das Abendessen vorbereitet habe und überlegt habe, welche gute Nachtgeschichte ich heute vorlesen will. Mit Rückblick auf diese Situation kann ich sagen, was ich damals gebraucht hätte. Und vielleicht ist das eine oder andere davon etwas, was auch du gerade brauchst. Ich hätte erstmal jemanden gebraucht, der mein Leiden erkannt und anerkannt hätte. Der zu mir gesagt hätte, oh Schätzchen, ich sehe, dass du leidest und ich weiß, das ist gerade schwer für dich. Ich hätte jemanden gebraucht, der mir gesagt hätte, dass der Achtsamkeitsweg als Mutter, vor allem als alleinerziehende Mutter, ein Weg der kleinen Schritte ist. Und ich hätte jemanden gebraucht, der mir gesagt hätte, dass der achtsame Weg der Mutter oder des Vaters nicht schlechter ist als der Weg meiner unabhängigen Freunde mit viel Geld. Und dass er nicht mal schlechter ist als der eines Mönchs beziehungsweise einer Nonne. Da komme ich gleich noch drauf. Ich hätte eine Person gebraucht, die mir erklärt hätte oder versichert hätte, dass es überhaupt möglich ist, auch als Mutter, den Weg der Achtsamkeit zu gehen. Und eine Person, die mir gezeigt hätte, auf welche Weise ich das tun kann und wie ich das machen kann, den Alltag mit den Kindern als Übungspraxis zu nutzen. Und ich hätte jemanden gebraucht, der mir Würde in diesem Prozess gibt und der mir gesagt hätte, dass Achtsamkeit mit Kindern im Alltag zu praktizieren eine sehr viel schwierigere und herausforderndere Achtsamkeitspraxis ist als die eines Mönchs, der sich im geschützten Raum eines Klosters abgeschirmt von den profanen Belangen des Alltags vollkommen seinem Literaturstudium und seiner Meditation hingeben kann. Und tatsächlich gab es allerdings erst sehr spät in meinem Leben, nämlich erst so vor ein paar Jahren, gab es tatsächlich jemanden, der mir diese Würde zumindest gegeben hat. Und interessanterweise war das ein Mann, nämlich der ehemalige buddhistische Mönch Akinshano, der auch als Dozent in unserer Achtsamkeitstrainerausbildung ist. Das ist erst ein paar Jahre her, da saßen wir so in der ersten Zeit unseres Kennenlernens in einem Café und ich sprach darüber, wie sehr ich ihn um die Jahre seines Mönchseins beneide, weil ich das Gefühl hatte, aufgrund meiner Situation als alleinerziehende Mutter niemals die Tiefe der Praxis erreicht zu haben, die er durch die Zeit im Kloster erreicht hat. Und seine Antwort veränderte alles. Sinngemäß sagte er, dass ich ja dann den schwierigeren Weg gegangen sei und dass die achtsame Praxis meiner Mutterschaft der Praxis des Mönchseins nichts nachstehen würde. Und mehr noch als diese Worte war es die Wertschätzung und eine wirklich echte Anerkennung meines spirituellen Weges. Das hat mich echt aus den Socken gehauen, dass er wirklich beeindruckt war. Und das hat meine ganze Achtsamkeitspraxis als Mutter in ein völlig neues Licht gerückt. Und das war wirklich so ein Gefühl, als wenn auf einen Schlag eine alte Wunde geheilt war. Deshalb betone ich, wie wichtig es ist, innere Haltungen und Glaubenssätze in Bezug auf deine Praxis zu hinterfragen. Denn wenn die unheilsam sind, dann können sie unbemerkt deine ganze Achtsamkeitspraxis sabotieren. Dann quälst du dich ab, hast immer ein schlechtes Gewissen und schmeißt vielleicht irgendwann sogar deine Praxis ganz hin. Und das ist wirklich tragisch. Unvermeidbar. Jedenfalls hatte dieser denkwürdige Morgen mit Akinchano seine Wirkung nicht verfehlt und ich bin dem Thema nochmal weiter nachgegangen. Ich wusste ja, dass ich unter den Anhängern des Buddha nicht nur Mönche, Nonnen und Schüler anderer spiritueller oder religiöser Richtung befunden haben, sondern auch sogenannte Laien, manchmal wird das so bezeichnet, oder auch als Hausleute. Also das sind Menschen, ja wie wir eben, ne, die nicht in der Hauslosigkeit gelebt haben. Also so heißt das in den buddhistischen Lehren, weil die meisten, die den strengen spirituellen Weg praktiziert haben, sind in die sogenannte Hauslosigkeit gegangen. Die haben wirklich jeglichen Besitz hinter sich gelassen und haben nur von Betteln gelebt. Und demgegenüber standen also die Praktizierenden, die verheiratet waren, die Kinder hatten und die einem geregelten Broterwerb nachgingen und sich eben trotzdem in den Schulungen der buddhistischen Achtsamkeitspraxis geübt haben. Und du wirst es nicht glauben, tatsächlich finden sich in den überlieferten Schriften der Lehre des Buddhas, in den sogenannten Suttas oder Sutras, zahllose Reden, mit denen er sich direkt an diese Personengruppe gewendet hat. Also an Menschen wie dich und mich. Und mehr noch. In der Qualität der Anhängerschaft hat der Buddha die Hausleute, also die Leute wie dich und mich, direkt nach den Mönchen und Nonnen angesiedelt und damit noch vor den sogenannten Asketen, also den spirituell praktizierenden Hauslosen anderer Richtungen und Schulungen. Und da gibt's sogar ein Buch darüber von dem buddhistischen Lehrer Fritz Schäfer. Der hat zu Lebzeiten in einem Zeitraum von ungefähr 14 Jahren 360 dieser Suttas, also dieser Lehrreden, durchgearbeitet und hat alles zusammengestellt, was der Buddha diese, also unsere Personengruppe, gelehrt hat. Also du siehst schon mal, das sind 360 Lehrreden gewesen und das ist ein ganzes Buch daraus entstanden. Also der Buddha muss damals schon ein ganz schönes Gewicht darauf gelegt haben. Also es muss eine Bedeutung für ihn gehabt haben, Menschen wie dich und mich, die sogenannten Hausleute, in der buddhistischen Lehre zu unterweisen. Ich erzähle das, um dir die Bedeutung klar zu machen, die der Buddha, dem wir ja die Achtsamkeitspraxis zu verdanken haben, den Menschen beigemessen hat, die als Nichtmönche mitten im Daily Stuff Achtsamkeit praktiziert haben. Damit also auch zu dir und deiner Praxis. Nochmal kurz zu mir. Nachdem mein ältestes Kind damals ausgezogen ist, um zu studieren und ich mich in neuer Freiheit wähnte und gedacht habe, so, jetzt kann ich endlich anfangen, mich voll und ganz auf meine Praxis zu fokussieren, wurde ich wieder schwanger. Und der Weg, den ich nun hinter mir wähnte, begann direkt noch einmal von vorne. Ganz von vorne. Ich kann dir sagen, es war eine Übung in Geduld. Also wenn ich irgendwas im Leben gelernt habe, dann ist es wirklich Geduld. Nach 3 Jahren habe ich mich dann vom Vater getrennt und war dann wie zuvor wieder alleinerziehende Mutter. Und als meine Tochter noch klein war, war das Thema Session oder Retreat natürlich für mich erstmal wieder über Jahre gestorben. Und wieder haderte ich mit meiner Praxis. Und da war niemand, der mir aus diesem Desaster geholfen hat. Und das war streckenweise wirklich leidvoll für mich. Aber ich bin da und ich sage dir jetzt diese Dinge. Und ich hoffe von Herzen, dass die daraus resultierenden Einsichten schon mal einen 180-Grad-Shift in deinem Bewusstsein bewirken. Denn dieser Shift ist die nötige Basis, von der aus wir in der nächsten Woche dann etwas pragmatischer auf den Prozess deiner Achtsamkeit mit Kindern, Familie und Job schauen werden und wie du das Kind am besten schaukelst. Lass mich noch einmal 6 Punkte zusammenfassen. Erstens, es ist möglich, Achtsamkeit auch angesichts der Herausforderungen von Kindern, Familie, Haushalt und Job zu praktizieren. Zweitens, diese Praxis ist ein besonders anspruchsvoller Weg. Drittens, der Weg der Achtsamkeit als Mutter oder Vater ist jedem anderen spirituellen Weg gleichwertig. Viertens, ich sehe deine tiefe Sehnsucht, Achtsamkeit zu verwirklichen. Sonst wärst du jetzt nicht hier. Fünftens, ich sehe auch, wie schwierig und frustrierend das in deiner Situation als Mutter oder Vater bisweilen für dich ist. Und sechstens, dein inneres und äußeres Ringen um die Verwirklichung von Achtsamkeit gibt dir Schönheit und Würde. Und der nächste Punkt ist dann, dass ich dir zeige, wie du deinen Alltag zum Kultivieren von Achtsamkeit nutzen kannst. Und das machen wir in der nächsten Woche. Lass mich wissen, ob du mit dieser Podcast-Folge etwas anfangen konntest. Und lass mich auch gern wissen, wenn du spezielle Fragen oder Wünsche oder Anmerkungen, Anregungen, was auch immer, zu diesem Thema hast. Schreib mir dazu einfach in die Kommentare zum Post dieser Podcast-Folge auf Facebook oder Instagram unter doris.kirch.achtsamkeit. Bis nächste Woche. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche. Deine Doris.